Radio Froh auf 105 MHz.
Rosine,
das akustische Werktagsmagazin
auf 105,0.
Guten Abend, guten Tag, Erich Klinger begrüßt Sie zur Frosine, Frosin vom 25. Februar 2010. Heutiges Thema, die Zeitschrift Antifa Info, die 27 Jahre und 150 Ausgaben überstand. Dazu im Studio zu Gast Erwin Peterseil, und die Musik zur heutigen Sendung stammt aus dem mehr als umfangreichen Archiv meines heutigen Studiogastes. Everybody likes my rocket, 88 cows will ride in style, moving all along. And the gals don't mind sporting with me, riding all around town for joy. Play a horn, Rocket, play a horn. Step in my rocket and don't be late. Oh, we're pulling out about a half past eight. Going on the corner and having some fun. Taking my rocket on a long hot run. Ooh, going out, oozing and cruising along. You know it's great, don't be late. Everybody likes my rocket, baby. Cows will ride in style, moving all around. Guten Abend, Erwin Peterseil, du wolltest jetzt fürs Erste einmal zur Musik was sagen.
Ja, das war jetzt eine Bill Haley-Aufnahme aus dem Jahr 1951, wo er einen schwarzen Hit von Jackie Branson, denn dieser mit der Band von Ike Turner, der damals auch gerade in seine ersten Plattenproduktionen verwickelt war.
Verwickelt war es gut.
Der Bill Haley hat das aufgenommen, 51, weil damals ja noch die schwarze und die weiße Musik völlig getrennt war und der Bill Haley an sich immer Antirassist gewesen ist und dazu beitragen hat wollen damit, dass also auch die, so, was bei uns damals als Negermusik verschrien gewesen ist, allgemein akzeptiert wird. Und dieses Beispiel war also eins von den ersten Versuche, das in Amerika auf diese Art zu popularisieren.
Naja, beim Antirassismus sind wir im Grunde genommen dann eh schon beim Thema. Die Ausgangslage der heutigen Sendung war die Zeitschrift Antifa Info, die von 1983 bis Anfang 2010 erschienen ist und dabei ohne Sondernummern auf 150 Ausgaben gekommen ist. Das Antifa-Info erschien in gedruckter Form erstmals zu einer Zeit, als Flugblätter jeglicher Art noch mittels Matrizendruck hergestellt wurden und man noch nicht zwischen Menschen, die echte Selbstgespräche führen, und jenen, die mit Ohrstöpsel telefonieren, unterscheiden musste. Und es erschien letztmals zu einem Zeitpunkt im Jänner 2010, wo das Internet und seine vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten für viele, aber bei weitem auch noch nicht für alle, selbstverständlich geworden war. Das Antifa-Info war als Druckwerk eine gelungene Mixtur aus Berichten, Ankündigungen, Analysen, Einschätzungen, Serien. Zuletzt gab es da eine Serie über den ja häufig unter Anführungszeichen vergessenen kommunistischen Widerstand in Oberösterreich anhand von Biografien bis hin zu thematisch sehr breit gefächerten Buchempfehlungen. Da hat sich viel mit Esoterika beschäftigt, also so, wo das ins rechtsextreme Spektrum reingeht. Und eben einer Chronik, die der Erwin Peterseil jahrelang, jahrzehntelang betreut hat und die bei den letzten Ausgaben zu meinem Leidwesen noch wegen ihrer vermeintlichen Unlesbarkeit gestraft wurde. Erfreulich jetzt unter Anführungszeichen, dass die Zeitschrift nicht wie viele andere Zeitschriften in diesem Spektrum aus finanziellen Gründen eingestellt wurde, sondern vor allem aus der praktischen Überlegung heraus, dass sich der Aufwand fürs Druckwerk angesichts der zahlreichen Zugriffe auf die Homepage und auch auf umfangreichere Serien nicht mehr lohnt. Weniger erfreulich, dass nicht nur am Ausgangspunkt des Antifa-Info mit der Kandidatur von Norbert Burger für die NDP und die Bundespräsidentenwahl war das damals ein äußerst bedenkliches Ereignis stand, sondern dass auch am Endpunkt der Herausgabe der Zeitschrift wiederum vermehrt rechtsextreme Aktivitäten stehen, beziehungsweise das rechte Gedankengut an der Grenze zum Verbotsgesetz auch durch den dritten Nationalratspräsidenten Martin Graf von der FPÖ längst wieder salonfähig geworden ist. Erwin, du hast ja die ganze Zeit am Antifa-Info mitgearbeitet, auch als Chronist, wie schon erwähnt, und auch als Verfasser von Serien, beziehungsweise in den letzten Jahren auch als Schreiber teils geharnischter Beiträge gegen die sogenannte Unfähigkeit der Linken, die Nöte und Ängste außerhalb linker und grüner Reservate wahr und ernst zu nehmen und somit dem Aufstieg etwas der FPÖ etwas entgegensetzen zu können. Zu diesem Aufstieg der FPÖ kommen wir später. Ich würde gerne mal zuerst einmal wissen, wie es zur Entstehung des Antifa-Info dann konkret gekommen ist, wer da dabei war und ja.
Ja, also diese Antifa-Aktivitäten, die sind irgendwie sozusagen eine Überbleibsel der 68er-Zeit. Also ich bin selber alter 68er und wir haben damals ja nicht unbedingt angefangen, um jetzt Antifa-Sachen zu machen, sondern wir wollten für den Sozialismus kämpfen, für eine sozialistische Gesellschaftsordnung, antikapitalistisch uns betätigen und das hat sich halt im Laufe der 70er Jahre irgendwie dann verlaufen. Es war also uns dann langsam klar, das wird nichts werden. Diese utopischen Anstrengungen, die da unternommen worden sind, haben also keine absehbare Wirkung. Und es ist dann sozusagen Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, haben sich dann verschiedene Teilbereiche aus dieser 68er Bewegung selbstständig gemacht. Einerseits der Umweltschutz, andererseits verschiedene Emanzipationsbewegungen oder die ganzen dritten Weltgeschichten, was damals immer mehr Leute gefunden haben, was sie dafür engagiert haben. Und der Antifa-Bereich war auch sozusagen ein Betätigungsfeld, wo es nicht für Sozialistische Republik Österreich kämpfen haben müssen, sozusagen, sondern gegen den Neonazismus, der damals in Österreich wieder toleriert worden ist. Es hat zwar seit 1945 das NS-Verbotsgesetz gegeben, aber es war halt immer so, dass, wenn die Behörden nicht unbedingt müssen haben, haben sie lieber weggeschaut. Die Nazi haben halt dann, solange sie nicht mit der Hakenkreuzfahne und mit Heil Hitler aneinandergezogen sind, haben sie tun können, was sie wollen haben. Es hat dann glücklicherweise diese NDP-Kandidatur von Norbert Burger gegeben, 1980 bei der Bundespräsidentenwahl, was dann eine breitere Widerstandsbewegung ausgelöst hat. Es hat überall diese Antifa-Komitees gegeben dann und im Zuge einer Hochschülerschaftswahl dann durch alle Instanzen gehendes Verfahren betreffend die Anwendung des NS-Verbotsgesetzes, was dann letztendlich 1986 dazu geführt hat, dass der Verfassungsgerichtshof festgestellt hat, dass das NS-Verbotsgesetz unmittelbar anwendbares Recht ist, das jede Behörde bei ihrer Tätigkeit zu beachten hat. Das heißt, wenn in der ein Neonazi wie der Norbert Burger sich bei einer Wahl bewirbt, dann hat das Wahlkomitee zu überprüfen, ob das gegen das NS-Verbotsgesetz verstoßt und kann also unter Berufung aufs NS-Verbotsgesetz die Kandidatur zurückweisen. Wir haben das jetzt bei der Landtagswahl 2009 ebenfalls so wieder gehabt in Oberösterreich, wo auch zuerst die Landeswahlbehörde gemeint hat, mit der Zulassung dieser Nationalen Volkspartei, dass da inhaltlich das der Wahlkommission nichts angeht, aber sie hat auch dann auf diese Rechtsgrundlage, dass das NS-Verbotsgesetz zu beachten ist, diese Wahlzulassung untersagt und das ist eben damals durchgesetzt worden und da, das war halt also sozusagen ausgelöst durch die Burgerkandidatur, die hat damals 140.000 Stimmen gekriegt bei der Bundespräsidentenwahl, also das war eindeutig der größte Erfolg für die Neonazi in der Zweiten Republik. Die deklarierten Neonazi, wie sagen, aber die NDP ist nachher verboten worden und alle anderen, diese Aktion Neue Rechte, wie das alles heißt, das ist alles verboten worden. Und ja, das war einmal ein guter Erfolg und im Zuge dieser Antifa-Komitees haben wir damals in Traun draußen ein Komitee gehabt und da haben wir dann gesagt, machen wir mal eine Zeitschrift. Das hat sich irgendwie so eher so am Gespräch am Wirtshaustisch ergeben, könnte man mal probieren. Ja, das hat dann angefangen. Also im Herbst 82 haben wir uns überlegt, im Jänner 83 ist die erste Nummer erschienen. Natürlich alles damals nur mit der Schreibmaschine tippt und mit E-Matrizen abgezogen dann. Also ganz auf einfache Art, auf A4-Zählen, die zusammengekammelt worden sind dann. Mit viel Handarbeit dabei, nicht? Die Zählen dann sozusagen um den Tisch gehen, zusammengelegt und dann geheftet. Und es hat sich halt dann länger gehalten, nachdem doch das ein gewisses Echo gefunden hat. Wir haben wohl so am Anfang so gute 300 Bezieher gehabt, die höchste Zahl was war, glaube ich, war bei den 600. Und am Schluss, wie wir jetzt aufgehört haben, haben wir die Auflage von 500 Stickel gehabt. Wobei wir an sich keine großen Werbeaktionen gestartet haben. Wir haben nur geschaut, dass dort, wo Antifas zusammengekommen sind, Probenummern hergegeben sind und gesagt, lass es durchschauen, willst du das nicht abonnieren? Mhm. Und dadurch das wieder aufgebaut haben, wobei natürlich immer wieder Verluste kommen, dass auch Verziehung der Adresse nicht bekannt gibt und so. Oder das Abo nicht zahlen.
Das heißt, das war so im Großen und Ganzen so im Bereich von 1000 Stück. Ich bin eher auf so eine Keilaktion damals, glaube ich, vom Kotscherer Karl als Bezieher, vom manchmal auch säumiger Bezieher des Antifa-Info geworden.
Der Karl, der Kotscherer, der hat uns ja lange die Titelbilder gezeichnet.
Ich weiß. Ja. Aber diese Zeitschrift hat sich also praktisch 27 Jahre gehalten, mit 150 Ausgaben doch eine sehr stolze Zahl erreicht. Es hat ja auch Sonderausgaben gegeben, hast du gestern im Vorgespräch erzählt, die dann eine höhere Auflage gehabt haben. Hat es da eigentlich auch Veranstaltungen gegeben, die jetzt praktisch über die Zeitung gelaufen sind? Hat mir
wow.
Nicht.
Wir haben
das heißt, also die Tätigkeit im Zusammenhang mit Antifa-Info waren hauptsächlich die Herstellung der Zeitung, das Organisieren der Artikel, der Beiträge, das Zusammenschreiben der Chronik und dass die Zeitung in Druck gehen kann und dass auch jemand das Geld kassiert von den Abonnenten, oder?
Ja. So, es war an sich ein kleiner fixer Kern von den Leuten, die sich sozusagen infrastrukturell und redaktionell darum gekümmert haben und es war ein relativ großer Kreis von Leuten, die mitgewirkt haben. Sie haben es da aufgeschrieben. In die 150 Nummern haben 4576 Seiten umfasst und 357 Leute haben Beiträge geliefert. Mhm. Wobei natürlich von diesen 357 sehr viele dabei waren, die haben ein einziges Mal was geschrieben.
Ja, aber andere haben natürlich auch relativ oft geschrieben.
Also wie ich zum Beispiel, ich habe praktisch in jeder Nummer ist ein bisschen übertrieben, aber ich fast jeder Nummer was geschrieben.
Der Kremlitzer des Antifa-Infos. Ich weiß jetzt nicht, ob Kreimlitz eine Beleidigung ist oder nicht.
Da bin ich narrisch geworden, wenn wieder irgendwie dreimal was versprochen und dann nicht geliefert habe. Wo ich gesagt habe, bist du Depper, glaubst du, ich bin der Karl Krauser, mach's alleine?
Naja, ich glaube, diese Problematik kennen alle Leute, die irgendwie auf Beiträge anderer Leute hoffen oder warten, ob das jetzt Fotobeiträge oder irgendwas ist. Also das ist nicht so ungewohnt. Ich würde jetzt dann schon langsam vorschlagen, dass wir wieder die nächste Musik spielen, aber zuerst hätte ich noch gern einen kurzen Fragenblock, wo es ums Antifa-Info, um die Einstellung auch geht, noch durchgebracht, damit wir dann auf einer anderen Ebene jetzt vom Inhaltlichen her weiter tun können. Also jetzt sind wir praktisch in Zeiten des Internet, YouTube, Facebooks und so weiter. Das sind ja alles Medien, die du auch benutzt. Hättest du jetzt nur abgesehen davon, dass es auch eine gewisse Müdigkeit deinerseits war, dass die Zeitung jetzt nicht mehr weiter existiert, nur irgendeinen Sinn gehabt, deines Erachtens noch die Zeitung fortzuführen? Als Zeitung jetzt? Als gedrucktes Informationsmedium.
Das traue ich mir jetzt gar nicht zum Beurteilen. Es war einfach so, das ist sehr viel schon zur Routine geworden. Haben sie immer wieder dieselben Sachen wiederholt. Also, ich bin mir schon vorgekommen, wie der Prediger im Kirchenjahr. Ja. Wenn das passiert, musst du wieder das sagen. Ja. Wenn das passiert, dann sagst du das fünfte Mal das. Ja. Und es ist.
Zum 25. Mal auf den Strache reagieren.
Ja, ja. Es ist einfach irgendwie dann so Bratreden und Nerven. Zermürbend gewesen, ja. Schon, dass du sagst, es ist einfach kein Spaß an der Freude mehr.
Ja, ich finde das sehr wichtig, dass man Spaß, ich glaube nämlich, dass politische Arbeit durchaus auch Spaß machen sollte.
Man macht nicht sowas sowieso nur, weil man selber sein Heck dabei hat. Man macht es nicht, weil man gesandt worden ist, irgendwas Großes zu tun.
Du bist nicht gesandt worden, das ist ja freilich.
Und das macht man sowieso nur als Egomane, weil man sich selber einfach selber was Gutes tut, wenn man es gern tut. Ne?
Ja, das ist ja fein, dass du das so siehst.
Ja,
vielleicht hat das mit deiner atheistischen Ader zu tun, dass du da nicht zum Leiden neigst. Andere Frage, welchen Ersatz gibt es, welche Ersatzdroge? Ich habe schon gefunden, dass das Antifa-Info so als Zeitschrift irgendwie wirklich sehr, sehr gut war und als Informationsquelle einfach wirklich, es hat. Auch wenn ich es bis jetzt noch nicht systematisch genutzt habe, aber ich habe einfach die ganzen Heftel nur daheim. Das ist ja irgendwie auch schon, ich bin wahrscheinlich einer der wenigen Leute, die das noch irgendwie noch nicht zum Altpapier hat. Aber für die, sage ich mal, internettaugliche Antifa-Info-Lesergemeinde und Leserinnengemeinde, welchen Ersatz gibt es da jetzt im Internet, um an diese Informationen, die jetzt im Antifa-Info publiziert worden sind, bis vor kurzem heranzukommen?
Ja, wir haben also zum Antifa-Info die Homepage gehabt, www.antifa.co.at. Das haben wir jetzt nur geringfügig in der Übertitelung geändert als OÖ Antifa-Netzwerk.
Mhm.
Und das hat also zum Teil noch alte Inhalte zum Downloaden aus dem Antifa-Info dort, diese Serie zum Beispiel von Leo Palmer über Hitlers Vorbilder, oder die Serie, was ich gemacht habe, über den Weg in den Faschismus in Österreich, und verschiedene andere Beiträge von Professor Kammerstädter, von Franz Kain und was immer so ist, die man also seinerzeit veröffentlicht haben, die man dann dort downloaden kann. Und als aktuelle Sache sind immer drinnen die Aussendungen vom Netzwerk, was der Dr. Robert Eiter macht regelmäßig, wo sie sobald das chronikmäßig aufgearbeitet wird, was auf Antifa-Gebiet passiert und was bei den Rechtsextremen zum Melden ist und so weiter. Und das ist dann dort, so wie es der Robert schreibt, zum Nachlesen zu finden.
Sollte man vielleicht dann auch die Adresse irgendwie bekannt geben, aber das machen wir am Schluss der Sendung nur mal kompakt, die Adresse von der Homepage nur mal bekannt geben und dann auch eine Adresse, wo man praktisch Meldungen hinschicken kann, weil ich denke mir, das ist ja auch in deinem Sinn, dass das praktisch passiert, dass die Leute eine Möglichkeit haben, die zu kontaktieren und Meldungen zu schicken. Jetzt Musik wieder. Sagst du vorher was dazu?
Ja, sage ich vorher was dazu. Die nächste Nummer ist vom Elvis Presley, vom King des Rock'n'Roll. Und zwar der Jailhouse Rock in einer etwas ungewohnten Version. Das ist die Originalversion, so wie sie aufgenommen worden ist. Und nicht so, wie es auf der Platten war, weil die Plattenversion ist abgespeedet gewesen. Die ist also deutlich schneller und das ist ein eher langsamer Jailhouse Rock.
Sie hören die Frosine, Frosin vom 25. Februar, zu Gast Erwin Peterseil, Hauptgesprächsthema die Zeitschrift Antifa Info. Bleiben wir noch kurz im geschichtlichen Bereich dieser Sendung. Über die Mitwirkenden hast du eigentlich schon gesprochen. Ich meine, es hat jetzt, glaube ich, wenig Sinn, jetzt sämtliche Mitwirkende aufzuzählen. Es ist schon klar, dass auch eine Zeitschrift, die dann letzten Endes mehr oder weniger auf wenige Personen zugeschnitten ist, trotzdem immer wieder eine gewisse Zahl an Menschen braucht, damit es überhaupt so weit kommt, dass die Zeitung zustande kommt. Bezüglich der Serien, gibt es da noch irgendwas Spezielles zu sagen? Also das war von Anfang an Bestandteil des Konzeptes oder der Zeitschrift, dass es Serien gegeben hat zu historischen, zu geschichtlichen Themen?
Nein, eigentlich nicht. Richtig mit Serien angefangen hat es erst, das war glaube ich 1993, zum 60. Jahrestag der Machtergreifung, ist die erste Serie gerannt
in Deutschland.
Bis 1995.
In Deutschland. Zur Machtergreifung in Deutschland. Naja, nur so klar ist das nicht. Ich meine, frag einmal, wen was 1933 war.
Ja, der Hitlers Machtergreifung.
Nein, ich weiß schon. Für mich brauchst du das nicht präzisieren, aber wir haben auch Leute, die das wahrscheinlich nicht wissen.
Und geendet hat die Serie dann 1995 zum 50. Jahrestag vom Ende vom Zweiten Weltkrieg. Und das war also sozusagen der Anfang davon, dass dann laufend Serien erschienen sind. Eine Serie zum Beispiel über die Weisen von Zion, über diese Fälschung dass die, von der jüdischen Weltverschwörung. Dann die Serie Hitlers Vorbilder. Dann eine Serie über einen, der in Wien in diesem Kinderheim gewesen ist, wo sie also die behinderten Kinder umgebracht haben.
Spiegelgrund,
ja. Dann eine Serie über die Zeit von 1933 bis 1938 in Österreich, also die klerikalfaschistische Zeit. Mhm. Und die letzte Serie ist es dann gewesen über den kommunistischen Widerstandskampf in Oberösterreich. Das ist irgendwie dadurch zustande gekommen, weil 2008 war das Jahr der Widerstandskämpfer. Und bei den Befreiungsfeiern ist immer so geredet worden, wie wenn ein Widerstandskämpfer sozusagen irgendwie unbekannter Geist war, den man nicht irgendwie konkretisieren kann. Mhm. Und da habe ich persönlich dann den Eindruck gehabt, das ist ja zu kommunistisch, das zuzugeben, dass also 70-80% der Widerstandskämpfer eben Kommunisten gewesen sind, dass sie lieber überhaupt nicht davon geredet haben. Jetzt habe ich dann beim Leo Furtlener von der KPÖ nachgefragt und gesagt, habt ihr da Biografien, dass man da Beispiele bringen kann? Da haben wir dann doch eine größere Anzahl von so Kurzbiografien zukommen lassen. Wo dann Leute dabei gewesen sind, beispielsweise der Bruder vom Kurt Steirer, ne? Der Erwin Steirer, der Spanienkämpfer gewesen ist, noch im KZ. Ne?
Kurt Steirer war Kandidat für die Bundespräsidentenwahl und Gesundheitsminister später.
Und sein älterer Bruder war ein kommunistischer Widerstandskämpfer. Ne? Ich weiß nicht, ob das in Kurt Steirer persönlich irgendwie beunruhigt hat, dass das so war, keine Ahnung.
Muss nicht sein.
Aber es ist in Österreich ja so, dass ein kommunistischer Widerstandskämpfer zu sein viel was Schlimmeres ist, wie ein Nazi zu sein. Das ist so einfach so, ja, pass auf, die haben sie eh einsperren müssen, das war da ein Widerstandskämpfer. Ne? Ja. Nazi sind eh damals alle gewesen. Ne? Ja. Und da habe ich natürlich, gerade aus dieser Überlegung aus, war halt dann so boshaft, dass man denkt, das damals dann nur mal schon ein bisschen so aufmischen, wie es gewesen ist.
Ja, da geht es ja nicht nur um Boshaftigkeit, sondern das hat ja auch irgendwie aus einem historischen Kontext außer seine Berechtigung, auf das zu verweisen, um so etwas Verwaschenes, so ein verwaschenes Geschichtsbild zu korrigieren. Ich habe das eine sehr schöne Serie gefunden, jetzt zuletzt im Antifa-Info. Von der Finanzierung her, kannst du da kurz was sagen? Ich meine, haben wir auch wieder sozusagen einen Anhaltspunkt, wo ich den zum Teil sogar irgendwie mit persönlichen Erlebnissen verknüpfen könnte, was ich aber jetzt nicht mache, dass so Zeitschriften oder irgendwelche Publikationen, Medien so in diesem alternativen oder linken Spektrum ja nicht unbedingt mit Geld gesegnet sind, manchmal auch gröbere Probleme haben mit Geld. Wie ist da beim Antifa-Info gelaufen?
Ja, also wir haben da an sich das Glück gehabt, dass wir günstige Herstellungsmöglichkeiten nutzen haben können, indem wir das im Bereich des ÖGB sozusagen auf Selbstkostenbasis machen haben lassen können und dass wir vollweise Subventionen ergattert haben, weil es ja schließlich im ÖGB-Statut drinnen steht, dass Antifaschismus zu den Grundelementen des Gewerkschaftsarbeit gehört. Das hat sich natürlich dann aufgehört, mit der Babach-Schicht, der ÖGB selber nichts mehr gehabt hat. Und die letzten Jahre haben wir dann um Publikationsförderung angesucht, weil trotzdem die Herstellungskosten, Versandkosten, das Ganze, was du hast dabei, größer war, wie was mit den Abo-Beiträge einnimmst. Du hast natürlich, es zahlen natürlich nie alle Abonnenten, der eine zahlt heuer nicht, der andere zahlt nächstes Jahr nicht, der andere hat voriges Jahr nicht zahlt. Und da hast du aber nur so eine Kassierung von 80-90%. Ne? Und so billig ist die Herstellung an sich auch nicht, dass du sagst, 6 Heftler mit 40 bis 48 Seiten mit einem Versand im Euro, um 10 Euro im Jahr, das du gehst unter, wenn du nicht irgendwo was Zusätzliches kriegst. Ne?
Mhm.
Und 20 Euro oder 4 von Hang oder sowas, das kannst du natürlich auch wieder nicht, wenn das sagt, du bist du deppert, für so ein Hefel ist mir das teuer. Ne?
Mhm. Herausgegeben wurde das Antifa-Info, die ersten Hefte, so was weiß ich, bis Ausgabe 20 oder was, vom Antifa-Komitee in Traun und dann später vom Institut für die angewandte Entwicklung oder für angewandte Entwicklungspolitik oder wie hat das geheißen?
Ja, Institut für angewandte Entwicklungspolitik.
Politik, Entschuldigung, die Politik habe ich unterschlagen, wie konnte ich nur.
Das ist es hört sich an, wenn man es irgendeine universitäre Einrichtung wäre, ja. Institut und so weiter, es ist nur angemeldet, der Verein und sonst gar nichts und der Titel hat also bedeutend klingen sollen und also ich habe mir eigentlich eher lustig gefunden, weil es so bombastisch klingt, ja. und eigentlich gar nicht aussagt.
Ja gut, das muss man auch beherrschen, irgendwie solche sozusagen Vortäuschungen zu machen. Ich bin auch auf das eingefallen, auf das Institut, wobei es mir eigentlich dann...
Typisch Erskara.
Wobei mir das dann eigentlich wurscht war, was für Institut da dahinter steckt, weil das hat die Zeitung nicht besser und nicht schlechter gemacht. Ich würde mal sagen, vor der nächsten Musik, zu der du dann natürlich wieder vorher etwas sagen sollst oder darfst oder kannst, etwas, was ich hoffe, dass das nicht zu sehr jetzt ausufert von deiner Seite her, eine persönliche Bilanz von noch nahezu 30 Jahren antifaschistischer Publikation. Was hat sich da zum Positiven verändert? Was ist in die andere Richtung gekippt?
Ja, also eine positive Veränderung könnte ich auch nicht feststellen. Es ist damals so gewesen, wie wir angefangen haben, dass die Behörden bei neonazistischen Umtrieben eher weggeschaut haben. Das ist heute auch nur genau dasselbe. Wie wir angefangen haben, hat es FPÖ geben, was also eher eine positive Entwicklung gemacht hat, einen liberalen Kurs eingeschlagen hat, mit Steger damals, mhm. Ne? Ja, dass das sich nicht positiv weiterentwickelt hat, haben wir inzwischen festgestellt. Ich darf sagen, also, wenn man es davon sagt, wir hätten mit unserer Arbeit irgendwas bewirkt, man sagt, nein, haben wir nicht. Das ist an sich ja wirklich sowieso nur letztens erfolglose Spielerei gewesen. Also die Welt ohne Antifa-Info ist nicht besser und nicht schlechter, wie die Welt gewesen ist, bevor es Antifa-Info angefangen hat. Mit der Tendenz, was sie entwickelt hat, dass die Rechtsparteien heutzutage auch verstärker sind, das hat also mit unserer Arbeit weder positiv noch negativ irgendwas zu tun gehabt. Das hat sich einfach aus der ganzen politischen Entwicklung durch den Neoliberalismus, durch den Zusammenbruch vom Ostblock und so weiter, hat sich das ergeben, dass einfach diese nationalistischen Sachen wieder eine größere Rolle spielen.
Mhm. Ja, Musik haben wir jetzt. Durch diese eher frustrierenden Ansage ist vielleicht die Musik ein bisschen aufbauend.
Zuerst haben wir einen langsamen Jailhouse-Rack gehabt, jetzt haben wir eine schnelle Version von Little Richard, The Most Beautiful Man in Showbusiness, wie er sie selber genannt hat, eine schnellere Version von Good Golly Miss Molly.
knew about Miss Molly. I had to watch my daddy myself. Good golly, Miss Molly. Don't like to fall home. When you're walking on the road, can't hear your mama call. Take it easy, Miss Molly. Have mercy on me. You know I like to fall, but ain't as young as used to be. Good golly, Miss Molly. Don't like to fall home.
Programmvorschau.
Entschuldigung, werte Hörerinnen und Hörer, das kommt davon, wenn man zwischendurch etwas macht, was nichts mit der Sendung unmittelbar zu tun hat. So hat sich die Programmvorschau schon dazwischen geschlichen. Wir sind immer noch bei der Frosine im normalen, unter Anführungszeichen, Sendungsteil. Also du bist der Meinung, dass diese ganze Arbeit in 27 Jahren im Grunde genommen nichts verändert hat, nichts bewirkt hat, auch kein kleiner Beitrag war zu irgendeiner Veränderung, die vielleicht ein bisschen was ins Positive gebracht hat oder die etwas weniger schlecht werden hat lassen. Du meinst, das hat nichts bewirkt. Das war die Welt auch nicht anders gewesen ohne das Antifa-Info.
Also so scharf darf ich es an sich nicht sehen.
Das heißt aber, das war das, was du vorher gesagt hast.
Ich habe das gesehen, so im...
Du hast das vorher so formuliert.
Im breiten Allgemeinen stimmt das, aber also, und im Antifa-Bereich hat es natürlich dann doch eine gewisse, vielleicht eher positive Rolle gespielt. Das glaube ich schon, dass das zumindest unter den Antifas ein bisschen bestätigendes Element gewesen ist. Das so sicher ist natürlich schon, ne? Aber Außenwirkung sicher keine.
Naja, gut, ich meine, die großartige Außenwirkung kann man sich bei 500 Exemplaren, die vielleicht dann insgesamt maximal von, sagen wir, wenn es hoch hergeht, 2.500 Leute gelesen werden, auch nicht unbedingt erwarten. Also das ist schon klar. Aber ich denke mal, es ist immer noch besser, man tut was oder versucht etwas zu bewirken, als mir, man legt die Hände in den Schoß und lässt alles so laufen. Oder hast du das Gefühl, man kann jetzt momentan eh nichts mehr machen, weil Strache lässt sich eh nicht verhindern? Sind wir wieder bei unserem Liebling? Und so einem speziellen, gibt es da nur deines Erachtens noch irgendeine Möglichkeit, einen weiteren Vormarsch dieser rechten Parteien mit ihren sehr simplen Rezepten zu vermeiden?
Naja, ich darf einmal sagen, es müsste endlich einmal der sogenannten politischen Linken, ich sage schon sogenannte dazu, weil einfach das Gesellschaftspolitische, das man sozusagen als 68er verinnerlicht hat, heute in der Linken keine Rolle mehr spielt. Also es interessiert keinen mehr der Karl Marx, es interessiert keinen mehr der Sozialismus. Es ist irgendwie so eine Nischengeschichte, wir sind die Guten und wir sind die Samariter. Einfach so sich moralisch in Szene zu setzen und damit zu glauben, dass man irgendwas erreichen kann und gleichzeitig aber die Menschen, die Ängste, Befürchtungen haben, die sich verunsichert sind in der heutigen Welt, der Neoliberalismus, der einfach die Ausbeutung über mich steigert, wie ich mit der Straßenbahn hergefahren bin, ist neben mir auch nicht gestanden, die hat mit dem Handy telefoniert und hat ihrer Freundin geschildert, wie es bei einer der Firma zugeht. Ja, was glaubst du, in den Krankenstand gehen kannst du überhaupt nicht mehr, weil dann hast du gleich, wenn du nicht gesund bist, dann such dir was anderes und die Abteilung wird aufgelöst und das wird ausgegliedert und du kannst überhaupt nichts mehr machen und bla bla bla, hat sie so erzählt. Und das ist einfach der Alltag der Menschen heutzutage, dass jeder ist nur mehr ein Kostenfaktor, jeder steht unter dem Verdacht, zu wenig zu leisten, sich nicht für die Firma aufzuopfern und so weiter. Und das sind natürlich keine Sachen, wo sich der Menschenrecht gibt, der Firma sagt, so bitte nicht. Und wenn dann diese Menschen, die eh schon verunsichert sind, dann nur erleben dazu, dass sozusagen jetzt nur auch jeden beliebigen Nächsten lieben müssten und Samaritertätigkeiten leisten müssten, also für andere da sein sollen und für ihn selber ist überhaupt nie mehr da. Ja? Dass sie sich dann irgendwie am Schädel geschissen fühlen, dann einfach sagen, ja, bitte, mir hilft kein Mensch, auf mich gehen alle los und dann sollte es dann nur, wie wohltätig sein und an jeden Zuwanderer, der vielleicht gar nicht integrationswillig ist, dann nur freudig begrüßen. So sieht er dann das in seiner subjektiven Situation einfach das als Zumutung. Ja? Und er will sich vielleicht nicht äußern dazu, er will vielleicht den Mund halten, aber unter diesen Kreisen würde dann einfach die Tendenz, an Herrn Strache zu wählen, zunehmen, stärker werden. Naja. Und wenn ich die Leute nicht dort abhole, wo eine Situation ist, sondern mich dann nur hinstelle und sage, ja, so darfst du das nicht sehen, du siehst ja das falsch. Das sind ja nicht die besten Ausländer, das sind ja die Konzerne, was die reinhauen. Und dann sozusagen mit wohlwollend moralischen Zureden irgendwie zur anderen Meinung bringen will, das funktioniert einfach nicht, die Leute sind weg. Wir haben bei der Nationalratswahl 2008 haben 43% der unter 30-jährigen Wähler FPÖ und BZÖ gewählt. Das ist eine Katastrophe, eine totale Katastrophe. Aber die ganzen Antifas und politischen Linken, wenn du das so thematisieren probierst, da reden wir lieber nicht davon, weil das ist sehr unangenehm. Und was man da tun soll dabei, wo die Probleme liegen, von woher das kommt, das beschäftigt die Leute nicht, weil sie sich selber nicht aussehen, dass sie überhaupt was machen können.
Naja, ich meine, so falsch ist es mit den Konzernen ja nicht. Und darauf hinzuweisen, dass die Leute auf die Falschen losgängen, weil sogar das unter Anführungszeichen gründigste Asylant und der kriminellste Zuwanderer kann nie so einen Schaden anrichten, als wir diese Trotteln da unter Anführungszeichen in Kärnten unten, wie sie die Hypo verschäbert haben und wie sie sie bereichert haben drauf und wie der Heider seine Freunde irgendwie ausgehalten hat oder denen irgendwas zugeschanzt hat. Ich weiß schon, was, ich kann es ein bisschen besser nachvollziehen, auch seit unserem gestrigen Vorgespräch, was du meinst. Aber das Problem, dass es trotzdem irgendwie nicht nur um das geht, dass man sagt, man holt jetzt die Leute dort ab, wo sie sind, obwohl das grundsätzlich richtig ist, sondern dass es Schaufakten auch gibt, auf die man hinweisen kann, so it. Das löst sich ja nicht auf, oder? Also diese Dimensionen stimmen ja nicht. Ich verstehe nicht, warum die Leute dann immer dann in so ein Extrem kippen, dass sie dann sofort eher auf den nächstbesten Schwachen unter Anführungszeichen losgängen und das ist halt ein Schwacher, auch wenn es ein Quast und eine Grippe ist unter Anführungszeichen, als wir das hergängen und sagen, warum jagen wir nicht den Krasser zum Teufel und warum jagen wir nicht den Bröll zum Teufel? Hast du da eine Antwort drauf? Ich mein.
Ja, weil einfach aus der Daseinslage der Menschen sich die Frage so nicht stellt. Die Frage stellt sich, primitive Beispiele dazu fallen einem laufend ein. Ne? Wenn es irgendwo, wie man in Wels voriges Jahr wer erzählt hat, er geht mit seiner Frau auf dem Trottoir dahin, kommen ihm fünf türkische Halbstärke entgegen, so nebeneinander, und die drängen ihn auf die Straßen da rein. Sie haben nicht praktisch weggedrängt. Ja, was hat der für ein Erlebnis dabei? Die Ausländer! Ja? Und das sind nicht die fünf depperte türkische Halbstärke, das sind 300.000, 500.000, 800.000 Ausländer, die sie so benehmen für ihn dann. Da hast du sofort den Multiplikationsfaktor drinnen, die Ausländer sind alle so. Ne? Und wenn das einmal, wenn dann der dreimal so Probleme gehabt hat, oder davon gehört hat, oder sein Nachbar hat es ihm erzählt, oder weiß ich was, dann verfestigt sich einfach ein Weltbild, und wenn er dann in die Situation kommt, dass dann einer kommt und sagt, okay, das ist doch eh nicht so schlimm, das ist ja eh nichts passiert und so weiter, und muss ja ein Verständnis haben für die bleiben Buben oder so irgendwas, da fühlt er sich ja dann nur mehr verraten und da fühlt er sich ja wieder zurückgesetzt und sagt, ja, alle gehen los auf mich. Und wenn ich mich damit gar nicht auseinandersetze, sondern ich meine, ich kann ihm das irgendwie so väterlich erklären.
Das habe ich mittlerweile auch schon kopiert, dass es mit so einer Überheblichkeit, mit diesem besserwisserischen Ansatz allein nicht geht, weil da das irgendwann einmal über die Hutschnur geht. Das kann ich schon nachvollziehen. Trotzdem sind dann aber auch Erkenntnisse dabei, dass es vielleicht wirklich nur 5 depperte türkische Buben sind und nicht die ganzen Leute, die aus der Türkei irgendwann einmal nach Österreich zugewandert sind und die nicht das einfach so stehen lassen kann. Und ich kann es nicht dem Recht geben und sagen, du hast eh recht, alle Türken sind Arschlöcher. Das kann ich doch auch nicht machen. Also, dass ich den ernst nehme oder sage, okay, ich verstehe deinen Ärger, so weit kann ich schon gehen, so weit bin ich mittlerweile, das war mir vor 15 Jahren schwer gefallen. Da hätte ich gesagt, das ist was weiß ich, ein Ausländerfeind oder was der Kuckuck was. Jetzt denke ich mir, gut, kann ich nachvollziehen. Ich habe auch selber schon solche Erlebnisse gehabt, wo ich mir gedacht habe, na hört das. Wenn das so weitergeht, dann weiß ich auch nicht, ob ich mich da noch wohlfühle. Aber mit dem, dass ich jetzt hergehe und sage, ich verstehe das, ich kann deinen Ärger nachvollziehen, ist ja nicht getan. Wenn dann trotzdem nur das bleibt, ich bleibe jetzt auf dem, die sind alle so. Was tust du dann? Gibst du dem dann auch nur recht?
Ich kann das vielleicht unterwandern, dass nicht alle so sind, indem ich einem konkret recht gebe und sage, ja, die sind wirklich Strolch und die sind nicht bereit, das zu integrieren. Die kann ich ihm durchaus recht geben. Aber dann kann ich mir dann das sozusagen nebenbei einfließen lassen. Das sind halt ein paar ungute Hunde gewesen. Aber deswegen, am besten, das habe ich selber ein paar Mal schon gemacht, dass ich dann, wenn ich die Leute ein bisschen kenne und ich weiß dann einen anderen Ausländer sozusagen, mit denen ich keine schlechten Erfahrungen gehabt habe, dass du ihm dann als Gegenbeispiel bringst.
Ja. Ja.
Also bei mir im Haus zum Beispiel, wie der erste Afrikaner eingezogen ist, jetzt haben wir schon Neger im Haus. Und wo ich dann in der Argumentation so geredet habe, drauf, ja, die Vietnamesen, was da hinten aus sind, und die sind die nette Leute. Ja, die sind nette Leute und die Kinder grüßen nur ein bisschen lieb und so weiter. Weißt, da kommst du nämlich dann schon rein, dass du es einfach relativierst und sagst, du musst da nicht erst überreagieren drauf du kennst ja auch verschiedene Leute und die sind genauso verschieden, wie die Österreicher verschieden sind. Und wenn es dem da selber ein bisschen anleitet, dass er differenzieren tut und sie nicht nur die schlechten Erfahrungen praktisch verallgemeinert, sondern auch die guten Erfahrungen verallgemeinert, da kann ich ihn da bringen dazu. Aber wenn ich ihm seine schlechten Erfahrungen sozusagen ausreden will, dass ich die minimieren tue oder das ist eh wurscht, dann vertue ich mich wirklich bestärken damit.
Naja,
Das meine ich.
Ja. Ich bin da noch nicht so geübt darin, weil manchmal ist mir das dann einfach auch zu steuer, weil man denkt, warum gibt es dann auf der einen Seite, aber das ist unsinnig, das führt jetzt irgendwie zu weit. Ich bin dafür, dass man die nächste Musik spielt. Ich habe manchmal, es gibt ja, ich mag das jetzt trotzdem nur kurz erzählen, weil das auch bei der Sendungsvorbereitung irgendwie drinnen gehabt habe. Ich habe einmal im Zug, wie ich von Wien nach Linz gefahren bin, habe ich 2 Leasingarbeiter im Zug getroffen. Das waren, glaube ich, Bulgaren, also bulgarischer Abstammung. Die haben für, was weiß ich, wechselnd für österreichische und deutsche Leasingunternehmen oder war das eh grenzüberschreitend gearbeitet. Irrsinnig schwere Hocken, so im Tunnelbau, bei der Westbahn. Der eine war sowieso schon so fertig, dass er gleich eingeschlafen ist. Der andere war nur eine Zeit ansprechbar, war aber auch nach mehreren Tagen durch Tackling irgendwie ziemlich kaputt. Und da habe ich das Gefühl gehabt, die können nur unterscheiden. Der hat nicht die Österreicher und die Deutschen irgendwie pauschal in einen Topf reingeschmissen, obwohl er guten Grund dazu gehabt hätte, weil das, was ihm die Firmen anschauen haben lassen hinsichtlich, was weiß ich, entgangener Zahlungen oder was herumstreiten damit irgendwelche Leute, die das Geld dann nur irgendwie streitig machen, obwohl du vorher kackelt hast wie ein Trottel, der war, glaube ich, nicht auf die Idee gekommen, dass er jetzt die Österreicher und die anderen da irgendwie pauschal in einen Topf schmeißt. Warum macht der das nicht? Der hätte auch seinen Grund dazu, dem geht es genauso beschissen oder beschissener als wir für Österreicher. Was ist da der Unterschied?
Der Unterschied, würde ich sagen, dass der
anders sozialisiert war, oder was?
Dass der sozusagen in seiner Identität, in seinem Selbstverständnis nicht beeinträchtigt worden ist, weil er ist ja da nicht in seiner Welt. Ne? Ein Österreicher, der also seine gefestigte Welt so sieht, wir sind Österreicher, wir sind Linzer, wir sind Mühlviertler, wir sind Föstler, wir sind Laskanhänger oder so, und der einfach das Gefühl hat, dass dieses Zusammengehörigkeit, diese Identität, diese Gemeinschaft, dass das einfach zerbröckeln anfängt, weil einfach alles anders wird, weil das fremder wird, ungewöhnlicher wird, ausländischer wird. Ne? Und das ruft einfach Abneigung hervor, Angst hervor und dass er dann überreagiert, vielleicht sogar paranoid reagiert drauf, das kann ich ihm nicht wegargumentieren mit sachlicher Argumentation, da muss ich auf seine Gefühle irgendwie eingehen, dass er ihm halt diese Gefühlswelt so ausleben lässt, dass es nicht schlimmer wird.
Es schaffen ja österreichische Arbeiter oder Arbeiterinnen, die irgendwie ein Scheißhocken haben, dass sie nicht auf die Ausländer losgängen, auch wenn sie irgendwie einen Scheiß erleben mit denen, und Frauen, die jetzt irgendwie mit Afrikanern zum Tun haben, die sie anbraten und die wirklich deppert werden, und die gibt's ja auch, und die dann mit der Rassismuskeule daherkommen, weil sie eine Frau nicht schnackseln lässt, und die trotzdem nicht irgendwie alle Afrikaner für Arschlöcher halten. Wie gibt es das dann?
Ja, du, es kommt natürlich, schau, es ist nicht jeder Mensch gleich, und es ist ja auch jeder in seiner Vorurteils- und Urteilsstruktur nicht gleich. Der eine hat eine Neigung dazu, dass er schneller verunsichert ist, dass er sich schneller bedroht fühlt, dass er schneller Angst hat, und dass er deswegen schneller meint, er muss jetzt umeinander bleiben und am Tisch schauen und sich wichtig machen, und der andere vielleicht doch ein bisschen differenzierter nachdenken kann darüber. Aber dass einfach das strache Denken sozusagen als das Richtige wahrgenommen wird von mehr Leid, liegt da nicht daran, dass das richtig ist.
Es ist einfacher.
Sondern ja, es lässt sich einfach leichter konsumieren. Ich sage zu den Leuten, wir müssen ja froh sein, dass der Strache in Wirklichkeit der Trottel ist. Sehr viel zwischen der Sorge über Politiker und der Strache.
Darf man das sagen?
Ja, das hat der Jürg Haider seinen Prozess verloren beim Europäischen Gerichtshof. Hat ihn einer Trottel genannt, und das ist dann so, der Politiker muss das rausholen, das darf man sagen. Und der Strache zum Beispiel, wie er voriges Jahr im EU-Wahlkampf umeinander gerannt ist mit Abendland in Christenhand. Das hat ihm ja nicht geholfen, das hat ihm ja geschaut. Weil ein normaler Mensch denkt sich, da Himmel ist wütend, ein Abendland in Christenhand, dass der Pfarrer wieder sagt, was geschenkt muss, der denkt er da auf die Inquisition oder auf den Teufels. Und nicht, dass dann, was immer, die Türken ausgesiedelt werden. Ne?
Ja. Also ich würde es dir mal vorschlagen, Erwin, angesichts der Uhrzeit, wir sind circa 8 Minuten vor Sendungsende, spielen wir am Schluss nur den Piet Sieger und die Moorsoldaten, alles andere, was wir vorgenommen haben, müssen wir weglassen. Ja. Bitte vielleicht nur mal die Homepage erwähnen, also die Adresse der Homepage, und auch die Adresse, wo man, wenn man jetzt irgendwelche Infos, Beiträge über antifaschistische oder rechtsextreme Aktivitäten hat, irgendwelche Ankündigungen hat, und auch dein neues Lieblingskind, die Atheisten-Homepage irgendwie vielleicht noch ankündigen.
Ja, siehst du, du bist also sehr kundenfreundlich.
Wir wissen ja, was wir unsere Leute im Studio schuldig sind.
Da will man unsere Produkte anbringen. Also noch einmal das ehemalige Antifa-Info-Homepage. Diese ehemalige Adresse ist immer noch gültig: www.antifa.co.at. Dort ist im Impressum, sind die Kontaktadressen drinnen, wo man also Mails schicken kann, und auf der Downloadseite sind die Texte zum Oberladen da, auf der Netzwerkseite sind die teilnehmenden Organisationen drauf, die da mitarbeiten am Netzwerk, beim Netzwerk Info sind die Nachrichten, die aktuellen drauf, und man braucht es jetzt nur anschauen, www.antifa.co.at. Mein neues Hobby sozusagen ist, nachdem ich schon jahrzehntelang ein eifriger Atheist bin, betreibe ich jetzt eine private Homepage.
Mit der Darum ist ja auch gleich das Kreuz von der Wand runtergefallen, wie der Erwin reingekommen ist ins Studio.
www.atheisten-info.at. Ich sage es also nur einmal, www.atheisten-info.at. www.atheisten-info.at, was also inzwischen schon eine sehr inhaltsreiche Seite ist für Leute, die nicht religiös sind, die sich zum Beispiel ärgern darüber, wie die Kirche jetzt wieder umgeht mit ihren Kinderschänderproblemen, und auch längere Geschichten drauf sind, wo sie eine kritische Auseinandersetzung mit Religion geführt wird. Also ich schreibe das nicht alles selber, ein Teil davon schreibe ich selber, aber es sind natürlich auch andere Sachen drauf, zum Beispiel vom Corvin, in Pfaffenspiegel kann man sich dort auch herunterladen, und der ist schon 150 Jahre alt.
On a mountain in Virginia stands a lonesome pine. Just below is the cabin home of a little girl of mine.
My name is June, and very, very soon she'll belong to me. For I know she's waiting there for me neath that lone pine tree. In the Blue Ridge Mountains of Virginia, on the trail of the lonesome pine, in the pale moonshine, our hearts entwine, where she carved her name and I carved mine. Oh June, just like the mountains are blue, like the pine, I am lonesome for you.
In the Blue Ridge Mountains of Virginia, on the trail of the lonesome pine, in the pale moonshine, our hearts entwine, where she carved her name and I carved mine. Oh June, like the mountains I'm blue, like the pine, I am lonesome for you.
Laurel and Hardy mit The Trail of the Lonesome Pine aus dem Film Way Out West. Soweit die Frosin vom 25. Februar 2010 über die Geschichte der Zeitschrift Antifa Info. Zu Gast im Studio war Erwin Bitterseil, und Erich Klinger dankt fürs Zuhören.